Diagnosetools für Lehrkräfte oder die Etablierung von Familiengrundschulzentren flankieren die Änderungen. 9-Punkte-Plan. Mit Unterstützung der Bundesregierung schaffen wir mit dem Startchancenprogramm zudem weitere Möglichkeiten für rund 200 Schulen, um die aktuellen Herausforderungen im Bildungssystem zu begegnen. Schülerinnen und Schüler, die aus Familien mit geringem Einkommen oder mit anderer Muttersprache kommen, sollen gezielt für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn gestärkt werden. Diese 20 Milliarden Euro Unterstützung ist ein echter Meilenstein in der Bundespolitik der Bundesrepublik Deutschland und wird gerade der Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendlichen einen echten Schub verleihen. Und ich bin auch hier dem Ministerium sehr dankbar, dass dieses auch in Rheinland-Pfalz ganz stark umgesetzt wird und ganz stark gerade auch mit vielen teilnehmenden Schulen dann hier in Rheinland-Pfalz seine Wirkung entfalten wird. Zuletzt betonen wir Freien Demokraten auch den Ausbau der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz. Mehr als 1,6 Milliarden Euro haben wir dafür aufgewendet, damit Schülerinnen und Schüler mehr Zeit und mehr Förderung im Bereich Sprache erhalten. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Jede Schülerin und jeder Schüler kann wohnortsnah eine Ganztagsschule besuchen und von 961 Grundschulen haben heute 90% ein Ganztagsangebot. Das ist Ampelpolitik, das ist liberale Politik. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die nachhaltige und ganzheitliche Bildungspolitik der Landesregierung bekämpft die Ursache für die derzeitigen Herausforderungen im Bildungssystem. Das braucht Zeit und einen langen Atem und vernünftige Lösungen. Und allein das Abschreiben von Anträgen aus vorherigen Diskussionen hier in diesem Plenum, in diesem Landtag, macht es nicht besser für die Freien Wähler und hat bei uns als Fraktion der Freien Demokraten auch eine gewisse Verwunderung ausgelöst, dass gerade Sie, Herr Schwab, und die Freien Wähler hier in einen Wiederholungsmodus eintreten, der anfängt auszuleiern. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Kollege Schwab, es ist die dritte Kurzintervention, die lassen wir zu, denn bis zu vier sind möglich. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Weber, Ihr Versuch, mich zu diskreditieren, ist leider direkt, aber wirklich direkt gescheitert, denn wer anscheinend nicht nachgearbeitet und nicht gelesen hat, sind Sie. Im 9-Punkte-Plan ist verankert, dass Kinder, die nicht die Kita besucht haben, im Endeffekt getestet werden. Ja? Und für die ist das und für alle anderen nicht. Für die, die nicht in der Kita waren. Und bei uns geht es um alle Kinder. Wir möchten haben, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Und da ist Migration kein Problem, da ist egal wo die herkommen, ob sie im Kindergarten waren, ob sie nicht im Kindergarten waren. Und ich lese es Ihnen gerne vor, denn anscheinend haben auch Sie ein Problem mit dem Leseverstehen. Die Eltern, mit Erlaubnis der Präsidentin, die Eltern bei der Feststellung sprachlicher Defizite dazu verpflichten, dass Kind eine Kindertagesstätte besucht und damit an sprachlicher Bildung und Sprachförderung teilnimmt. Ja, das steht unterm dritten Punkt in unserem Antrag.
Ich bitte doch noch mal ein bisschen um Ruhe.
Und ich empfehle Ihnen wirklich, einfach zu lesen und vielleicht mal selbst zu recherchieren und nicht nur die vorgefertigten Reden zu nehmen, die man Ihnen vorlegt, Herr Weber. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter Weber nimmt das Wort zur Gegenrede. Bitte schön.
Herr Schwab, ich habe nur versucht zu sensibilisieren, dass neben oder im Bildungsausschuss dieses Thema intensiv diskutiert worden ist und das alleinige Ablesen eines neuen Punktepapiers, und das habe ich damit Nacharbeiten gemeint, den Ausführungen der Ministerin oder der Staatssekretärin im Bildungsausschuss man auch nicht nur durch Anwesenheit, sondern auch durch Zuhören dann dementsprechend inhaltlich sich bereichert. Und wenn Sie das als persönlichen Angriff nehmen, dann muss ich Ihnen ganz sagen, oder ehrlich sagen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und sich dann als beleidigte Leberwurst hier hinzustellen, dass man auch dann, wenn man ausgeteilt hat, nicht einstecken kann, das kann man so machen, aber ich bin der Meinung, wenn man austeilt, muss man einstecken können. Und wenn man inhaltlich Defizite hat, dann darf ich die benennen. Das ist unsere Meinung der FDP-Fraktion, dass die Freien Wähler in der Bildungspolitik erhebliche Bildungsdefizite hat.
Für die Landesregierung spricht Frau Staatssekretärin Bettina Brück.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, dieser Antrag ist ein bisschen so, als würde kurz vorm Anpfiff des Fußballspiels der Schiedsrichter auf den Platz stürmen und sagen, bevor es losgeht, habe ich drei Forderungen. Erstens, gespielt wird mit den Füßen. Zweitens, das Spiel hat 90 Minuten. Und drittens, der Ball ist rund. Das kann man so machen, das ist aber vollkommen unnötig, weil ja alle Beteiligten sowieso wissen, für was sie auf dem Platz sind. Und genau so, sehr geehrter Herr Schwab, verhält es sich mit Ihrem Antrag. Der fordert eins zu eins das, wofür der Anpfiff im neuen Schuljahr längst bevorsteht und was Ministerin Dr. Hubig im Rahmen des neuen Punkteplans schon im letzten Jahr vorgestellt hat und im Übrigen unserem Konzept einer durchgängigen Sprachförderung von Anfang an entspricht. Und das entwickeln wir stetig weiter. Insofern, sehr geehrte Abgeordnete, verstehe ich den Antrag vor allem als zusätzliches Anfeuern für den Ausbau der Sprachförderung, den wir seit vielen Jahren betreiben. Und es ist absolut richtig, und da sind wir uns ja einig, Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, zu Chancengleichheit und zu Teilhabe. Und um diesen Schlüssel zu schmieden, muss man so früh wie möglich anfangen. Und es gelingt besser, je früher es beginnt. Und deshalb haben wir im vergangenen Jahr ein langfristiges Sprachförderkonzept weiter ausgebaut, das in der Kita beginnt und bis zum Schulabschluss trägt. Und innerhalb dieses Gesamtkonzepts kann und wird die vorgezogene Sprachstandserhebung helfen, mehr Kindern den Schlüssel zur Sprache an die Hand zu geben. Und auch das bewährte Verfahren zur Einschätzung des Sprachförderbedarfs wird gerade unter wissenschaftlicher Begleitung weiterentwickelt. Das alles ist im Bildungsausschuss schon lange erwähnt. Und Sprachförderung setzt an der entscheidenden Stelle im Bildungsweg der Kinder an, an dem wir Sprachförderung auch seit vielen Jahren ausbauen. Und Rheinland-Pfalz hat deshalb auch seit langem die Grundlagen dafür gelegt, dass Kinder so früh wie möglich ohne Hürden täglich in der Kita Sprachförderung bekommen können. Es ist schon vieles genannt, die Beitragsfreiheit, die altersintegrierte Sprachförderung. Und nur durch unsere guten Kitas kann Sprachförderung auch wirken, weil es ist ja zunächst mal eine Bestandsaufnahme, wenn wir Sprachstandseinschätzungen durchführen. Die Förderung, die erfolgt dann gezielt in der Kita. Und die wichtige Grundlage dafür, das hat der Abgeordnete Köbler genannt, ist die Beobachtung, Dokumentation und Sprachbildung durch unsere kompetenten pädagogischen Fachkräfte. Und in jeder rheinland-pfälzischen Kita wird es eine Sprachförderbeauftragte geben zu diesem Thema, die das besonders in dem Fokus hat. Auch das ist Teil unseres Sprachförderkonzepts. Und wir haben die Sprachförderung in Kita und Grundschule verzahnt. Und beide Bereiche, Kita und Grundschule, arbeiten mit dem gleichen landeseigenen, bundesweit anerkannten Sprachförderkonzept. Auch das gehört mit dazu. Und wie in allen anderen Ländern in Deutschland auch, arbeiten wir weiter daran. Und es gehört auch dann dazu, dass zu Beginn der ersten Klasse nochmal festgestellt wird, was Kinder können und in welchen individuellen Förderbedarf sie haben, damit man da weiter gezielt ansetzen kann. Alles das geht nicht von heute auf morgen, wenn es gut sein soll. Und an dem Übergang von der Kita in die Grundschule schließen sich dann die Maßnahmen des neuen Punkteplans an. Dazu gehört, wie schon erwähnt, die eine Stunde mehr Deutsch, genauso wie die zusätzliche tägliche Leseförderung, aber auch Diagnose- und Förderinstrumentarien wie Lesen macht stark oder 2P. Daneben setzen wir auf die 15 Stunden Deutsch-Intensivkurse und den verpflichtenden Grundwortschatz. Wir haben Feriensprachkurse, Hausaufgabenhilfe und wir holen die Kinder ganz gezielt dort ab, individuell, wo sie stehen. Und die vorgezogene Schulanmeldung wird sich in dieses Gesamtkonzept genau einpassen, weil zwar noch mehr Zeit für die Sprachförderung in der Grundschule damit bleibt. Und wenn der Sprachförderbedarf festgestellt wird, auch das ist schon erwähnt, erfolgen die 15 Stunden pro Woche Sprachförderung in einer Kita. Und perspektivisch sehen wir deshalb vor, dass alle Kinder, und auch das ist mehrfach im Bildungsausschuss erwähnt und steht auch im 9-Punkte-Plan, also das heißt auch diejenigen, die keine Kita besuchen, im Alter von 4,5 Jahren verbindlich ein Einschätzverfahren durchlaufen, um den Sprachstand festzustellen. Und dafür erarbeiten wir gerade ein Konzept gemeinsam mit der Praxis, sodass dann in den kommenden 2 Jahren eine Sprachstandserhebung für alle Kinder auf den Weg bringen können. An die sich dann direkt auch die Förderung anschließt, sonst nutzt es eben nichts. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, der richtige Weg ist, die Stärken in der Kita und die Stärken in der Grundschule miteinander zu verzahnen. Und deshalb geht auch der Antrag der CDU-Fraktion an der Sache vorbei. Sie wollen sozusagen das Vorschuljahr haben, aber Sie schreiben in Ihrem Antrag selbst dafür, dass Sie noch kein Konzept haben, das müsse erst erarbeitet werden. Also konzeptlose Bildungsexperimente, die wollen wir nicht. Wir brauchen nämlich beides. Wir brauchen Konzepte und wir brauchen die jeweiligen Akteure, die sie umsetzen mit ihren Kernkompetenzen, nämlich die Kita und die Grundschule. Und deshalb ist auch schon erwähnt worden, haben wir jetzt die Grundschulordnung geändert und auch die Verwaltungsvorschrift für die Unterrichtsorganisation. Und ich darf zum Abschluss vielleicht den VBE-Vorsitzenden zitieren, der das so kommentiert. Endlich werden die Lehrkräfte an den Grundschulen deutlich entlastet und erhalten mehr Zeit für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Und auch das ist wichtig, mehr Zeit fürs Lernen der wichtigen Kompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Und daran werden wir weiterarbeiten. Und deshalb sehe ich den Antrag weiter als Bestätigung dieses Weges. Vielen Dank.
Es liegt eine Kurzintervention des Abgeordneten Herrn Barth vor. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Frau Staatssekretärin, ich habe eben genau zugehört und bin etwas überrascht oder habe selbst eine Frage. Sie sprachen da von Bildungsexperimenten konzeptlos. Und wenn Sie eben gesagt haben, dass die Feststellung von Sprachstand und Förderbedarf für Sie zu einer ersten Klasse dazugehören, dann fragen wir uns, warum ausgerechnet der Förderbedarf Lernen gemäß der neuen Verordnung nicht dazugehört. Also diese Antwort würde ich noch sehr freuen, wenn Sie mir geben könnten. Dankeschön.
Zur Erwiderung, Frau Staatssekretärin Brück.
Ja, Herr Abgeordneter Barth, wie man ausgerechnet Sprachförderbedarf und sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen durcheinanderwerfen kann, wenn man selbst Bildungsexperte ist, das verstehe ich wiederum nicht, lieber Herr Abgeordneter Barth. Sie wissen ganz genau, dass wir davon sprechen, dass der Förderbedarf Lernen nicht vor der ersten Klasse festgestellt werden wird, weil wir nämlich Kindern eine Chance geben wollen, individuell gefördert zu werden und sich zu entwickeln und nicht schon bestätigt bekommen sollen, dass sie nicht lernen können, bevor sie überhaupt zum ersten Mal in einer Schule gewesen sind. Also insofern verstehen wir Inklusion etwas anders, als Sie das verstehen. Inklusion ist ein Menschenrecht, wir müssen etwas dafür tun. Wir tun zu wenig, das müssen wir konstatieren. Und mit der neuen Inklusionsschulordnung und der neuen Förderschulordnung tun wir mehr dafür. Und wir geben den Kindern eine Chance, in der Schule, in der ersten Klasse individuell gefördert zu werden, unterstützt durch kompetente Lehrkräfte, unterstützt durch Förderschullehrkräfte in den Förder- und Beratungszentren. Und insofern sehen wir das als Bestätigung des Weges, auch dort intensiv auch die Belange der Kinder einzugehen. Vielen Dank.
Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der Freien Wähler, Drucksache 19.720. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Vielen Dank. Wer dem Antrag ablehnt, gegenübersteht, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt bei Zustimmung der Freien Wähler und der AfD und Ablehnung der Koalition und der CDU. Wir kommen zum Antrag, zum Abstimmung über den Alternativantrag der Fraktion der CDU, die Drucksache 19.766. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Wer dem Antrag nicht zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Enthaltungen im Raum? Damit ist der Antrag bei Stimmen von der Koalition und Enthaltung der AfD bei Zustimmung der CDU abgelehnt. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 23. Und die Freien Wähler haben ebenso abgelehnt zur Ergänzung. Der Tagesordnungspunkt 23, Ärztemängel ursächlich bekämpfen, medizinische Versorgung nachhaltig sichern, Studienkapazität im Fach Humanmedizin gemeinsam ausbauen. Rheinland-Pfalz und Saarland Stipendien schaffen. Ein Antrag der Fraktion der CDU mit der Drucksache 18.9722. Die CDU hat eine Grundredezeit von 8 Minuten und zur Begründung wird der Antrag von der CDU durch Herrn Dr. Gensch. Bitte schön, Herr Dr. Gensch, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Regierungsfraktionen. Wie ja allseits bekannt ist, verstehen wir unsere Oppositionsarbeit als eine konstruktive Oppositionsarbeit. Die CDU-Fraktion kritisiert nicht nur, sondern wir überzeugen mit klugen Ideen und Konzepten. Wir wissen, dass wir keine Mehrheit in diesem Haus haben, zumindest noch nicht. Aber wir vertrauen in den von Habermas geprägten Satz vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Sie kennen das ja schon aus zahlreichen Debatten mit der Unionsfraktion. In voller Überzeugung diskutieren Sie, verteidigen Ihren Standpunkt und entkräften Einwände. Und plötzlich bringen wir einen Antrag, ein Argument in die Debatte ein, auf den Sie gar nicht gekommen sind, der aber so einleuchtend ist, dass Sie ihn gar nicht ablehnen können. Sie stimmen dann zwar wider Ihrer inneren Überzeugung doch oft dagegen und suchen irgendwelche Ausflüchte, aber mit einer gewissen Latenz und Schamfrist greifen Sie den Punkt dann doch auf und setzen ihn um. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments einer klugen Opposition setzt sich mit Verzögerung durch. Meine Damen und Herren, ein solch guter Antrag liegt Ihnen heute vor. Sie können ihn vielleicht kurzfristig ablehnen, aber langfristig müssen Sie ihn doch umsetzen, weil er zielführend ist, weil er das Problem zumindest teilweise löst bzw. entscheidend abmildert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, genau, ich habe es gehört. Ich habe auch den Alternativantrag gelesen. Nichtssagend am Thema vorbei. Die Ausgangssituation ist klar, meine Damen und Herren. Die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht vor großen Herausforderungen mehr denn je. Der erhebliche Mangel an Ärztinnen und Ärzten ist mittlerweile in beiden Bundesländern in allen medizinischen Bereichen spürbar, sowohl in den Krankenhäusern als auch im ÖGD und in der ambulanten hausärztlichen bzw. fachärztlichen Versorgung. Verschlimmert wird das Problem durch die Tatsache, dass eine Vielzahl der aktuell praktizierenden Ärztinnen und Ärzte in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen wird, was die bereits heute besorgniserregende Situation weiter verschärfen wird. Und Sie sehen das ja auch kommunal. Es kommt ja schon zum jetzigen Zeitpunkt kommt es um die wenigen Medizinerinnen und Mediziner zu einem immer intensiveren Wettbewerb der Kommunen in beiden Ländern und nicht nur in diesen Ländern. Es gibt regionale Stipendienprogramme, Niederlassungsprämien, es werden eigene MVZs gegründet, es wird der Bau von Ärztehäusern gestartet, man versucht in einem kommunalen Wettstreit die wenigen Köpfe für sich zu gewinnen, um den drohenden oder bereits bestehenden Engpass in der ärztlichen Versorgung zu verhindern. Und so hat ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch vor einem Jahr nochmal auf die dramatische Situation hingewiesen und zusätzlich 5.000 Studienplätze gefordert. Da ist er Seite an Seite mit den Landesärztekammern und kassenärztlichen Vereinigungen. Alle sind der Ansicht, dass in der Erhöhung der Anzahl der Studienplätze der Schlüssel liegt für die Sicherung der medizinischen Versorgung, die ohne die Ärztinnen und Ärzte in Praxen, in Krankenhäusern, im ÖGD sowie in Industrie und Wissenschaft nicht zu stemmen ist. Und meine Damen und Herren, seit Jahren beschäftigt sich auch die CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag intensiv mit dem Thema Erweiterung der Ausbildungskapazitäten im Fachbereich Medizin, sprich einer substanziellen Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze. Wir halten hierbei eine Erhöhung in Rheinland-Pfalz um mindestens 200 Studienplätzen für absolut essentiell, um die zukünftige Ärzteversorgung sicherzustellen. Und dieses Ziel möchten wir auch erreichen und dazu schlagen wir hier auch neue und innovative Lösungsmöglichkeiten vor. Ich möchte möchte ausdrücklich auch sagen, dass wir die Tatsache begrüßen, dass das Land zwar nach jahrelanger Verzögerung, aber doch die Anzahl der Vollstudienplätze an der Uni Mainz von 450 auf 500 erhöht hat, auch wenn man jahrelang gesagt hat, schon das wäre nicht möglich. Wir begrüßen es und wir begrüßen auch die Tatsache, dass dies im klinischen Teil des Studiums unter Zuhilfenahme zweier Satellitenstandorte geschieht. Allerdings, und auch dort sind wir uns einig, reicht das nicht annähernd. Und deswegen möchten wir mit unserem heutigen Antrag bezüglich einer gemeinsamen Ausbildungskooperation mit dem Saarland einen weiteren Baustein zur Verfügung stellen, der diese Ausbildungslücke weiter schließt, die wir haben. Und wir bitten Sie hier, diesem Antrag tatsächlich zuzustimmen und hoffen, dass Sie sich damit auch intensiv auseinandergesetzt haben. Wir fordern eine länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland einzugehen, um die Studienplätze für Humanmedizin an der Universität des Saarlandes in Homburg um mindestens 100 Plätze zu erhöhen. Und es sind viele nicht so intensiv im Thema drin, aber ein wesentlicher Faktor, der die Uniklinik in Homburg unterscheidet von der Uniklinik in Mainz oder auch von vielen anderen medizinischen Fakultäten, ist die Tatsache, dass in Homburg bisher nur einmal im Jahr ein Studiengang gestartet wird und dann eine Welle durchs Jahr durchläuft. In fast allen anderen medizinischen Fakultäten wird zweimal begonnen und dementsprechend haben wir hier Ressourcen, die wir heben können und Kapazitäten, die frei sind, an der Universitätsklinik, die wir zusammen nutzen können. Und weil wir gerade nicht wollen, dass die dadurch mehr ausgebildeten Mediziner sich überall vielleicht in einem unterdurchschnittlichen Ausmaße dem Saarland und Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen, möchten wir diese Erhöhung gern koppeln mit spezifischen hälftig aufgeteilten rheinland-pfälzischen und saarländischen Studienplätze respektive Stipendien, die dann auch die Anzahl der Ärzte in unserem Land vergrößern und das mit einer 10-jährigen Bleibeperspektive. Im ganzen Bundesland, also eine relativ frei gestaltete Einschränkung, dann uns hier zur Verfügung stehen. Ich glaube, es ist ein sinnvoller Ansatz. Es ist ein Ansatz, den wir auch kurzfristig umsetzen können und der uns schneller wie andere Lösungsmöglichkeiten direkt helfen kann. Und bedenken Sie bitte auch vielleicht als Letztes noch, wir haben 8.000 junge Deutsche, die Medizin im Ausland studieren, in Lettland, in Serbien, in Ungarn, wo auch immer, die ihren Wunsch sich erfüllen möchten, dieses Medizinstudium durchzuführen und für die wir einfach keine Kapazität haben. Da wäre eine solche Geschichte mit Sicherheit eine wesentlich bessere Lösung. Bitte Sie um Zustimmung. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht Frau Dr. Reha Knietsche.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben Sie eine lustige Idee gehabt. Sie haben nämlich einen Antrag gestellt mit Partnern, die gar nicht wollen. Ja, insofern könnte man jetzt schnell den Tagesordnungspunkt beenden, sagen, im Saarland wurde es abgelehnt und dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Aber das Thema ist sehr wichtig, also gucken wir Ihren Antrag doch noch mal ein bisschen genauer an. Ich darf zitieren aus Ihrem Antrag: Andere Bundesländer haben ihre Verantwortung in diesem Bereich bereits erkannt und bauen die Studienplatzkapazitäten konsequent aus. Das ist eine Frechheit. Wir in Rheinland-Pfalz bauen seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich die Medizinstudienplätze aus. Wenn man das volle akademische Jahr betrachtet, dann hatten wir 2016 365 Plätze, 2021 schon 451 und in 2025 werden wir 500 Plätze hier in Rheinland-Pfalz haben. Und wie wir das machen? Wir machen das über eine Regionalisierung und zwar haben wir Medizincampus-Standorte in Trier und demnächst dann auch in Koblenz. Also erst sagen Sie, wir täten nichts und dann sagen Sie, die nun von der Landesregierung geplante Kapazitätserhöhung, aha, jetzt planen wir zumindest schon mal irgendwie was, aber sorry, geplant stimmt ja auch nicht, denn gehen Sie mal nach Trier, offensichtlich waren Sie da noch nicht, dort studieren Menschen bereits Medizin, die haben sogar schon ihren Abschluss zum Teil und es gibt wirklich gute Erfolgsgeschichten, da gibt es Studierende, die eigentlich nie aus Mainz weg wollten, die haben in Trier ihr Medizinstudium beendet und sind jetzt Fachärztin oder Facharzt in der Eifel zum Beispiel. Die Kliniken in Trier haben seit der Regionalisierung bessere Chefarztbewerbungen, weil nämlich die Ärzte jetzt auch die Möglichkeit haben, dort Lehre zu machen. Und das ist offensichtlich sehr attraktiv. Also Ihre Vorbemerkungen in dem Antrag sind schon mal nicht richtig. Dann schauen wir uns doch jetzt noch mal die Forderungen an. Es gibt 4 Forderungen. Die erste ist, entscheiden Sie sich für eine ursächliche Bekämpfung des Ärztemangels und eine nachhaltige Sicherung der ärztlichen Versorgung. Die Ausbildung ist aber nur eine Seite an der Stelle. Ja? Also viele Ärzte wollen ja gar nicht mehr eine eigene Praxis.